Wenn von Ludwig van Beethovens Pastorale die Rede ist, dann denkt wohl jeder an seine 6. Sinfonie. Doch gibt es auch unter seinen 32 Klaviersonaten ein Werk, das denselben Titel trägt, die D-Dur-Sonate Opus 28. Allerdings hat Beethoven hier keine programmmusikalischen Ideen verwirklicht. In der Pastoralsonate erschallen weder die Rufe von Nachtigall, Wachtel und Kuckuck, noch lässt Beethoven ein Gewitter krachen. Und das ist auch kein Wunder, denn Beethoven wusste vermutlich gar nicht, dass er eine Pastoralsonate komponiert hatte. Der sprechende Beiname ist eine Erfindung des Londoner Verlags Broderip and Wilkinson, der 1804 oder 5 die erste Notenausgabe für den britischen Markt herausbrachte. Was aber hatte die Londoner Verleger auf den Titel Pastorale gebracht? Beethovens Opus 28 ist lyrisch gehalten. Die Sonate klingt tiefenentspannt, ohne dramatische Ausbrüche oder bizarre Extrovertiertheit. Ihr Kopfsatz beginnt mit einem Orgelpunkt, mit durchlaufenden, pochenden Vierteln auf D, die in den ersten 20 Takten im Bass liegen und danach in die Mittelstimme aufrücken. Das Ganze mag an den Grundton der Natur erinnern, als festes Fundament und ewiges Gesetz, über dem dann alles pastoral ins Schwingen gerät. Man könnte fast meinen, Franz Schubert hätte es komponiert. Das gilt auch für das nachfolgende Andante in D-Moll, das wie ein Marsch anhebt. Dieser Rahmenteil des Andantes aus Beethovens Pastoralsonate klingt, als würde einer für Bass wandern. Kapriziöser und verspielter ist sein Mittelteil mit den munter aufjuchzenden Sechzehntel-Triolen. Die launige Stimmung gerät in der Coda jedoch ins Stocken. Ein unerwarteter Schreckmoment. Lange währt er allerdings nicht, denn das Scherzo führt wieder in die heiteren Gefilde zurück. Es ist humoristisch angelegt und scheint unentwegt auf der Suche nach seinem eigentlichen Thema zu sein. Beethoven reiht in diesem Scherzo nur einzelne Akkorde und Floskeln aneinander. Und wir dürfen uns fragen, was ist denn hier das Thema und wo ist es geblieben? Beim Schlussrondo ist die Sache dagegen klar. Mit seinem wiegenden Sechs-Achtel-Takt erinnert es an eine Barcarole. Die Bordunquinten im Bass, mit denen das Finale beginnt, und die gebrochenen Dreiklänge unterstreichen abermals den naturhaften Eindruck der Pastoralsonate. In der Mitte des Satzes kommt es jedoch zu einem überraschenden Fugato. In dieser Passage deutet sich schon an, was 20 Jahre danach Beethovens Spätwerk ausmachen wird. Im Jahr 1800 initiierte der Zürcher Musikpädagoge Hans-Georg Nägeli sein Repertoire des Clavecinistes, eine Reihe mit aktueller Klaviermusik, die in seinem eigenen Verlag herauskam. Natürlich hatte er dabei den riesigen Markt der pianistischen Amateure im Blick, doch wollte er zugleich hohen künstlerischen Ansprüchen genügen. Deshalb wandte er sich auch an Beethoven und bat ihn, für das Projekt etwas beizusteuern. Ausdrücklich wünschte er sich dabei Abweichungen von der gewöhnlichen Sonatenform. Beethoven lieferte sogar drei Sonaten, die Trias des Opus 31. Doch Nägeli bereute womöglich bald seine Wortwahl. Denn gleich die erste Sonate dieser Gruppe in G-Dur wirkt so, als wolle sich Beethoven über Nägelis Vorhaben und seine Kunden lustig machen. Über all die Dilettanten und womöglich auch Stümper, die nicht imstande waren, den Notentext akkurat wiederzugeben. Nach einer Sechzehntelkaskade beginnt der Kopfsatz mit Akkorden in der rechten und der linken Hand, die aber nie gleichzeitig erklingen, sondern immer um ein Sechzehntel verschoben sind. Eine Hand hinkt hier der anderen hinterher, es klappert, als sei der Pianist nicht imstande, seine beiden Hände zu koordinieren. Ein böser Scherz, der zur Folge hat, dass jede Interpretation falsch klingen muss, wenn sie richtig ist, oder umgekehrt, dass falsch gespielt wird, wenn es richtig klingt. Da hilft es auch wenig, dass sich die armen Tastenkünstler alsbald in etüdenhafte Läufe und in Passagenwerk flüchten dürfen. Das wirkt dann nur noch wie eine Satire auf das Virtuosentum. Aber es kommt noch toller. Adagio grazioso hat Beethoven den zweiten Satz genannt. Und schon diese skurrile Tempobezeichnung legt nahe, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Entweder ruhevoll und sehr langsam oder graziös, aber doch nicht beides. Tatsächlich komponierte Beethoven eine denkbar banale Begleitstimme, über der es dann ausufernd trillert und perlt mit Fiorituren und Manierismen, wie sie jeder italienischen Belcanto-Arie zur Ehre gereichen würden. Und dann will und will und will das Ganze nicht einmal enden. Auch darin verbirgt sich wohl ein Moment der spöttischen Boshaftigkeit. Versöhnlicher gibt sich das Finale, ein Rondo, das die Lust am Spiel feiert. Wir hören uns den zweiten Durchgang des Rondo-Refrains an. Doppelschläge, Tonleitern und Triolen wechseln miteinander ab, kreisen um sich selbst, bespiegeln sich, scheinbar ohne höhere Absicht, nutzlos und beglückend schön. Bis sich am Ende mit unerwarteten Adagio-Einschüben und einer rasanten Presto-Stretta noch einmal der Humor Bahn bricht. Allerdings nur, um das Werk überraschend mit Pausen und im Pianissimo versanden zu lassen. Beethoven, der visionäre Prophet, war auch ein Witzbold. Sonata quasi una fantasia. Mit diesem Titel überschrieb Beethoven seine beiden Klaviersonaten in Es-Dur und Cis-Moll, die er 1801 unter der gemeinsamen Opuszahl 27 herausbrachte. Die Bezeichnung deutet schon an, dass sich Beethoven hier größere Freiheiten gewährt. Freiheiten, wie sie für eine Fantasie üblich waren. Den Prototypus dafür hatte Carl Philipp Emanuel Bach vorgelegt, der es liebte, stundenlang am Klavier zu sitzen und zu improvisieren, seinen Gedanken musikalisch nachzulauschen oder sich auch regelrecht in Rage zu spielen. Daraus gingen dann seine tollkühnen Klavierfantasien hervor. Toll im Sinn von verrückt und übergeschnappt, aber kühn, weil sie gewagt und avantgardistisch anmuteten. Beethoven war ein erklärter Bewunderer Emanuel Bachs und sagte einmal, dass es sein größtes Vergnügen sei, Emanuels Werke bei einigen wahren Kunstfreunden zu spielen. Gleichwohl geht Beethoven in seinem Opus 27 noch einen Schritt weiter als der ältere Kollege und verwirklicht eine Hybridform. So stellt sich bei der Es-Dur-Sonate etwa gleich die Frage, ob das Werk aus einem einzigen großen Satz besteht oder nicht doch aus deren vier, die pausenlos ineinander übergehen. Die Sonate hebt mit einem kontemplativen, sanften Andante an und lullt die Hörer behaglich ein. So geht es noch 2,5 Minuten weiter, doch dann reißt uns ein toccatenhaftes Allegro aus allen Träumen. Diese Toccata verschwindet allerdings genauso unverhofft wieder, wie sie erschien. Nach der Wiederholung des lyrischen Anfangsteils bricht dafür das Scherzo im düsteren D-Moll rigide herein. Das Scherzo tickt im Dreivierteltakt mit der Unerbittlichkeit eines Uhrwerks, wobei Beethoven die beiden Hände zunächst absolut synchron führt, immer mit den exakt gleichen Notenwerten und zerlegten Dreiklängen. Doch wenn er diese Musik nach dem kurzen, reiterhaften Trio in Astur wieder aufnimmt, dann sorgt er für eine Störung. Hören Sie sich das an. Bei der Wiederaufnahme des Scherzo-Teils lässt Beethoven die rechte Hand stets um ein Achtel später als die linke einsetzen. Ein gezielter Kunstfehler, der das auskomponierte Räderwerk nur umso erbarmungsloser rotieren lässt. Das Adagio con Espressione, gerade einmal 26 Takte lang, scheint auf den ersten Blick kaum mehr als die langsame Einleitung zum Finale zu sein. Doch der Eindruck täuscht, denn es kehrt gegen Ende dieses Rondos noch einmal zurück, nun bezeichnet als Tempo Primo. Beide Sätze gehören also zusammen. Das Rondo selbst ist ein pianistisches Bravourstück mit viel Spielwerk und schnellen Figuren für flinke Finger. Diesen Drive toppt Beethoven ganz am Schluss noch durch ein rasantes Presto, das die Estur-Sonate wie mit einem Ausrufezeichen beendet. Auf ganz andere Art unkonventionell ist die Cis-Moll-Sonate Opus 27 Nummer 2, die als Mondscheinsonate berühmt wurde. Denn hier stellt Beethoven die üblichen Verhältnisse auf den Kopf. Normalerweise beginnt ein Werk dieser Gattung mit einem sogenannten Sonatensatz. Dabei werden zwei Themen exponiert und im weiteren Verlauf gegeneinander gestellt und verarbeitet. Damit das wirkungsvoll gelingt, müssen sich beide Themen möglichst markant voneinander unterscheiden. Im Kopfsatz der Mondscheinsonate ist davon aber nichts zu finden. Weltabgewandt und sempre pianissimo spulen sich die Achteltriolen im Gleichmaß ab. Kein einziges Mal ändert sich die verschleierte Klangsphäre. Diese Musik erinnerte den Dichter Ludwig Rellstab an eine nächtliche Kahnfahrt über den mondbeschienenen Vierwaldstätter See mit seinem sanften Wellenschlag. Und so kam die Sonate dann zu ihrem Beinamen. Ob Beethoven selbst das einleitende Adagio Sostenuto tatsächlich zunächst vor seiner schwärmerisch verehrten Klavierschülerin Giulietta Guicciardi improvisiert hat, das wird sich heute kaum mehr verifizieren lassen. Das kurze Allegretto, das an zweiter Stelle folgt, bildet den lichten Gegenpol zur verschatteten Welt des Kopfsatzes. Es enthält in seiner Mitte einen bukolischen Passus, der ausdrücklich als Trio überschrieben ist. Diese Bezeichnung als Trio weist eigentlich darauf hin, dass es sich beim zweiten Satz der Mondscheinsonate um ein Menuett oder ein Scherzo handeln sollte. Aber, wie Sie selbst zuvor gehört haben, erfüllt Beethoven diese Erwartungen nicht, denn der Rahmenteil ist viel eher lyrisch als tänzerisch angelegt. Das Schwergewicht der Cis-Moll-Sonate liegt auf dem Finale, dem furiosen und erregten Presto Agitato. Thank you. Hier stößt Beethoven mit rasenden Sechzehnteln zu tragischer Leidenschaftlichkeit vor. Und das Ganze lädt er mit einem klagenden Saitenthema noch zusätzlich auf. Interessanterweise liefert Beethoven mit diesem Schlusssatz und seiner Gegenüberstellung zweier Themen jetzt endlich auch den unverzichtbaren Sonatensatz nach. Besser spät als nie, denn sonst wäre das Ganze ja bloß eine Fantasie und keine Sonata quasi una fantasia geworden.